20 Uhr die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Die Beratungen der Finanzexperten über einen einheitlichen Krankenkassenbeitrag sind ohne Einigung geblieben. Die Milliardenbürgschaften des Bundes und der Banken für Hypo Real Estate verstoßen nicht gegen europäisches Recht. Der Bundesfinanzhof hat Klagen gegen die steuerliche Sonderstellung von Abgeordneten zurückgewiesen. Die Meldungen im Einzelnen. Der Schätzerkreis für die gesetzliche Krankenversicherung hat bei seinen Beratungen über den künftigen einheitlichen Beitragssatz keine Übereinkunft erzielt. Dies teilte das Bundesversicherungsamt in Bonn mit, wo die Gespräche stattfanden. Damit dürfte der Beitragssatz mit dem Start des Gesundheitsfonds im Januar 15,5% betragen. Dies schlagen das Gesundheitsministerium und das Bundesversicherungsamt vor, deren Vertreter im Schätzerkreis die Mehrheit bilden. Der Präsident des Amts Hecken sagte, mit diesem Wert ließen sich die erwarteten Ausgaben im kommenden Jahr zu 100% decken. Die Kassen fordern dagegen einen Beitragssatz von 15,8%. Derzeit liegt der Wert bei durchschnittlich 14,9%. Der Koalitionsausschuss will das Thema am Sonntag erörtern. Am Dienstag befasst sich das Kabinett damit. Die EU-Kommission hat die Milliardenbürgschaft von Bundesregierung und Banken für den angeschlagenen Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate genehmigt. Die Maßnahme stehe im Einklang mit dem EU-Recht, teilte die Kommission in Brüssel mit. Eine etwaige Unterstützung für die Restrukturierung des Unternehmens müsste aber gegebenenfalls noch zur Prüfung vorgelegt werden, hieß es weiter. Die Bürgschaften der Bundesregierung und mehrerer Banken, mit denen Hypo Real Estate vor dem Zusammenbruch gerettet werden soll, belaufen sich auf insgesamt 35 Milliarden Euro. Der frühere bayerische Ministerpräsident und ehemalige CSU-Chef Stoiber hat sich gegen Vorwürfe seiner Nachfolger in beiden Ämtern verwahrt. Es helfe nicht weiter, Schuldzuweisungen vorzunehmen, sagte Stoiber in Berlin. Es gehe vielmehr darum, Zukunft zu gestalten. Unterstützung bekam Stoiber vom Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Ramsauer. In einer solchen Situation sei es Unfug, zurückzublicken. Er sei etwas überrascht, dass jetzt diese Art von Analyse abgegeben werde, meinte Ramsauer. Der scheidende CSU-Vorsitzende Huber hatte erklärt, die bayerische Reformpolitik seit 2003 sei auch eine Belastung gewesen. Außerdem habe die Debatte über das Schwanken Stoibers zwischen Berlin und München 2 Jahre lang die politischen Inhalte überdeckt. Ministerpräsident Beckstein, der seinen Posten ebenfalls aufgeben wird, nannte es den größten Fehler seiner Amtszeit, dass er sich nicht genügend von seinem Vorgänger Stoiber abgesetzt habe. 4 Tage nach dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl hat die CSU heute ein erstes Sondierungsgespräch mit der FDP über eine Koalition geführt. Die Beratungen sollen am nächsten Donnerstag fortgesetzt werden. Der Bundesfinanzhof hat die Klagen mehrerer Bürger gegen die steuerliche Sonderstellung von Bundestagsabgeordneten zurückgewiesen. Die Kläger sahen durch die steuerfreie Kostenpauschale den Gleichheitsgrundsatz verletzt und hatten sich für sich selbst eine ähnlich hohe Steuerbefreiung gefordert. Das höchste deutsche Finanzgericht lehnte es zudem ab, die Verfahren dem Bundesverfassungsgericht zur grundsätzlichen Klärung vorzulegen. Zur Begründung hieß es, Abgeordnete seien nicht mit anderen Berufsgruppen vergleichbar. Die Pauschale von monatlich 3.800 Euro soll Kosten für Reisen, den Betrieb eines Büros und andere Ausgaben abdecken. Ein Nachweis muss nicht erbracht werden. Ungeachtet politischer Spannungen nach der Kaukasus-Krise wollen Deutschland und Russland die Wirtschaftsbeziehungen ausbauen. Die Differenzen wegen Georgien seien bekannt und bestünden fort, sagte Bundeskanzlerin Merkel beim 10. deutsch-russischen Regierungsgipfel in St. Petersburg. Dennoch sei es sinnvoll, die Wirtschaftskooperation zu intensivieren. Russland sei ein sehr interessanter Markt. Der russische Präsident Medvedev erklärte, das Handelsvolumen zwischen Russland und Deutschland betrage dieses Jahr 60 Milliarden Dollar und werde weiter wachsen. Russland und die Ukraine haben sich im jahrelangen Streit über die Gaspreise im Grundsatz geeinigt. Ministerpräsident Putin und die ukrainische Regierungschefin Timoschenko unterzeichneten nach Angaben des Kreml einen Vorvertrag über die Bedingungen für russische Gaslieferungen. Auf dieser Grundlage könnten die beiden nationalen Versorger Gazprom und Naftogaz jetzt ein Abkommen schließen, sagte ein Sprecher in Moskau. Die Ukraine hatte russisches Gas früher zu Vorzugskonditionen erhalten, musste sich aber 2006 mit höheren Preisen abfinden, nachdem die Versorgung zeitweise unterbrochen wurde. Der ehemalige polnische Partei- und Regierungschef Jaruzelski hat seine Entscheidung verteidigt, im Dezember 1981 das Kriegsrecht zu verhängen. Dadurch sei eine Katastrophe verhindert worden, sagte Jaruzelski vor einem Gericht in Warschau. Nur so habe eine militärische Intervention der Sowjetunion vermieden werden können. Den Vorwurf, Verbrechen begangen zu haben, wies Jaruzelski zurück. Zugleich betonte er, er übernehme die persönliche Verantwortung für alles, was damals gut und schlecht gewesen sei. Das bedeutet jedoch nicht, dass er eine Schuld anerkenne, wie sie in der Anklageschrift formuliert sei. Dem heute 85-jährigen Ex-General wird vorgeworfen, er habe eine bewaffnete kriminelle Vereinigung geführt. Dies bezieht sich auf den Militärrat, der mit der Verhängung des Kriegsrechts die Macht in Polen übernommen hatte. In der Folge wurde die antikommunistische Gewerkschaft Solidarność verboten. Tausende Mitglieder kamen ins Gefängnis, Hunderttausende Polen verließen ihr Land. Der Aktienmarkt in New York hat mit Verlusten geschlossen. Der Dow Jones Index gab um 3,2% nach auf 10.482 Punkte. Der Technologieindex Nasdaq büßte 4,5% ein und kam auf 1.976 Punkte. Im Fußball UEFA Cup gab es folgende Spiele mit deutscher Beteiligung. Schalke 04, Apoel Nicosia 1:1, VfB Stuttgart gegen Varna 2:2, Rapid Bukarest gegen Wolfsburg 1:1 und Unirea Ursicin gegen Hamburger SV 0:2. Alle vier deutschen Mannschaften haben die Gruppenphase des Wettbewerbs erreicht. Noch einmal die Übersicht. Die Beratungen der Finanzexperten über einen einheitlichen Krankenkassenbeitrag sind ohne Einigung geblieben. Die Milliardenbürgschaften des Bundes und der Banken für Hypo Real Estate verstoßen nicht gegen europäisches Recht. Der Bundesfinanzhof hat Klagen gegen die steuerliche Sonderstellung von Abgeordneten zurückgewiesen. Das Wetter. Nachts im äußersten Süden und an der Küste etwas Regen, sonst ist es wechselnd wolkig bei 3 bis 8 Grad. Am Tag teils kräftige Schauer oder Gewitter, Höchstwerte 8 bis 13 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit: deutsche Nordseeküste Böen 7 aus West, deutsche Ostseeküste Südwest 6 in Böen 8. Soweit die Meldungen.
Sie hörten die Nachrichten vom Deutschlandfunk in Kooperation mit Radio Darmstadt. Radar.
Radio Darmstadt. Radar, da, 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 da.
Bye. telefonieren Sie mobil. Ach, das kostet wirklich viel. Und jetzt hängen Sie hier fest. Ja, das ist ein Nerventest. Jetzt haben Sie sicher schon eine Krise. Immerhin bin ich nicht für Elise. Diese Melodie ist nur für Sie, Sie armes Schwein. Please hold the line. Ich bin die Warteschleife. Und ich bin endlos lang. Ich bin die Warteschleife. Und Sie sind scheiße dran. Ich bin die Warteschleife. Bin so unendlich lang. Ich fang nochmal von vorn an. Und Sie sind doppelt scheiße dran.
Schönen guten Abend, hier ist wieder Zerada. Am Mikrofon heute Abend ist der Goffer.
Und der Ristaker. Und wir haben natürlich auch Gäste. Wen haben wir denn da?
Ja, hallo, hier ist erstmal Marco.
Und VT, schönen guten Abend.
Ja, herzlich willkommen bei uns im Studio. Mit den beiden Studiengästen haben wir heute besonders viel vor. Und wer die beiden Namen kennt, Marco und VT, weiß auch schon, um was es sich heute Abend dreht.
Ja, wir werden uns heute mal über die komplette Idee und auch ein bisschen Geschichten und Anekdoten aus dem Bereich des Amateurfunks hören und uns damit beschäftigen. Dann als nächstes haben wir noch einen Außenreporter, aber das wird nachher eine lustige kleine Überraschung. Und als drittes hatten wir noch ein fertiges Interview, oder?
Ja, letzte Woche war ja die Aktion im Europäischen Parlament, wo es um das Telekom-Paket ging. Und wir hatten uns im Vorfeld mit Wetterfrosch unterhalten vor der Aktion. Und da war ein langes Interview rausgekommen. Vielleicht spielen wir das nachher. Vielleicht erwischen wir Wetterfrosch auch nochmal direkt am Fon, dass wir direkt danach nochmal erzählen, was gewesen ist. Ansonsten werden wir ein bisschen erzählen über die Demo in Berlin, die am 11. Oktober ist, für die wir noch ein bisschen aufrufen werden. Geht also um die Vorratsdatenspeicherung und um also Demokratie, Datenschutz. Da gehen ein paar Leute auf die Straße, da werden wir berichten.
Ja, und wir haben da draußen noch ein paar mehr Gäste und ich werde da noch mal ein bisschen Arbeit reinstecken, dass wir die auch vors Mikro kriegen. Aber wir starten erstmal mit Macke und VT. Also ich denke mal, ihr stellt euch erst noch mal ein bisschen vor, was ihr denn in diesem Amateurfunksektor so seid, so als Person.
Ja, als Person natürlich eine ganz normale Person, wie jeder andere auch. Also ich habe zwei Arme, zwei Beine und Kopf. Sehe relativ normal aus. Einige Leute behaupten das Gegenteil, die darfst du gerne steinigen. Im Amateurfunkbereich mache ich ja, was mache ich da eigentlich? Ich bin offiziell Vorsitzender einer Vereinigung von Funkamateuren im Umfeld des Chaos Computer Clubs. Und wir haben da auch schon relativ viele Projekte gemacht und dazu kommen wir dann später noch mal ein bisschen und mache das Ganze also schon so seit ungefähr 1990.
Okay, und VT, was haben wir von dir so Interessantes zu hören? Wie lange bist du schon dabei?
In der Chaoswelle selber, also dieser Vereinigung, von der Marke gesprochen hat, auch seit in etwa seit der Gründung, das sind jetzt in dem Fall auch 5 Jahre her. Und Amateurfunk seit, jetzt muss ich überlegen, 2001 Lizenz gemacht und auch in dem Verein tätig als noch, Kassier, mehr nicht.
Ah, das hört sich schon mal relativ cool an. Und gut, Amateurfunk ist jetzt nicht so unbedingt jedem geläufig. Funk, okay, das kann man schon implizieren, das hat was mit Antennen zu tun. Gehe ich da recht in der Annahme?
Ja, das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Also Funk ist natürlich relativ einfach für die Leute, die jetzt uns nicht über einen Livestream hören, sondern wirklich vorm Radio sitzen. Das ist Funk, das ist natürlich nur eine Richtung. Wenn man sich das jetzt vorstellt, dass der Hörer uns noch antworten könnte, dann wäre das im Prinzip schon ziemlich dicht am Amateurfunk.
Okay, also quasi, dann bräuchte der Hörer aber eine gleiche Antenne wie der Sender.
Ungefähr, also so ganz grob umschrieben, ja, man braucht auf jeder Seite einen Sender, man braucht auf jeder Seite einen Empfänger, eine Antenne dazwischen, aber Amateurfunk ist ja noch viel mehr als einfach nur die Technik. Also bei Amateurfunk geht es natürlich um den wissenschaftlichen Aspekt, dass man selber was basteln darf, man hat da ganz tolle Privilegien, man darf seine Sender selber bauen und ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist natürlich jetzt auch gerade in Zeiten von Überwachung und so weiter, ist die Völkerverständigung. Also von jetzt zum Beispiel Deutschland mit den USA, mit Indien, Neuseeland und wie man im Englischen so schön sagt, you name it. Also das Land ist vollkommen egal.
Das klingt schon mal recht gut. Also du hast da Privilegien erwähnt. VT, kannst du uns vielleicht mal erklären, was mit Privilegien gemeint ist? Ich meine, das darf also nicht jeder, oder wie sieht das aus?
Also mit Privilegien an sich, meint Marke jetzt, dass wir als Amateure die Erlaubnis, sage ich jetzt mal, haben, Geräte selbst zu bauen und mit denen dann zu funken. Also wenn man jetzt in den Laden geht und sich ein Funkgerät da kauft, so ein kleines für die Kinder zum Spielen, dann ist das einfach nur eingekauft. Da darf keiner was dran rumschrauben, die Antenne muss draufbleiben, da darf kein anderer dran. Als Amateur darf man innerhalb gewisser Rahmenbedingungen oder Grenzwerte sein Equipment selber betreiben, dran rumschrauben, selber zusammenbauen.
Ah, ich glaube, ich kenne das. Das sind diese Poststempel oder Siegel, die auf den Geräten drauf sind.
Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Aber die meisten Geräte, die im Umlauf sind, sind Baumuster geprüft. Also einige aus China, habe ich gehört, sollen das nicht sein. Aber ein großer Teil der Geräte, die man hier kaufen kann, sind halt Baumuster geprüft, einmal zum TÜV geschleppt. Da werden die dann geprüft, durchgemessen. Ja, sind nicht schädlich, sind toll. Und dann darf man die in den Verkehr bringen, also sprich verkaufen und damit auch funken. Die haben dann bestimmte Frequenzen, auf denen die senden. Die sind speziell freigegeben und die dürfen auch lizenzfrei benutzt werden. Im Amateurfunk hat man viel, viel mehr Frequenzen und man muss dafür auch eine Prüfung machen, dass man wirklich nachweist, also eine staatliche Prüfung, dass man nachweist, ja, man ist in der Lage, dieser Technik Herr zu werden.
Ja, das wollte ich mir nämlich auch gerade fragen. Also ich könnte jetzt in den Laden gehen, mir einfach eins kaufen, dann bin ich Amateurfunker. Also so einfach sieht das wohl nicht aus.
Also im Moment ist es fast so einfach. Also du kannst in den Laden gehen, dir so ein Gerät kaufen, bei uns einen Kurs belegen, die Prüfung machen und dann bist du Funkamateur. Das ist vollkommen richtig. Also der Ansatz ist schon mal gut, der ist schon mal da. Und ich sehe auch, da ist viel Potenzial da, das wir ausbauen können. Früher war es sogar so, dass man diese Geräte nicht besitzen durfte. Also so zu den Zeiten, wo Wau Holland zum Beispiel seine Lizenz gemacht hat, auch aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs, da musste man eine Lizenz haben, um entsprechende Geräte zu besitzen.
Okay, also auch das Bauen eines Gerätes ist ja dann im Endeffekt in Besitz bringen.
Das Bauen eines Gerätes ist in Besitz bringen im Sinne des, BGB müsste das dann sein, wenn wir die Definition aus dem BGB für Besitz nehmen, weil man stellt sich das mal ganz einfach vor, so kurz vor oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch im Zweiten Weltkrieg, war es natürlich nicht gern gesehen, wenn irgendwelche Privatleute irgendwelche Sender zu Hause haben. Weil natürlich wäre es möglich, Nachrichten außerhalb des Landes zu übertragen. Und es gab da mit Sicherheit sehr, sehr viele Leute, die das nicht sonderlich witzig gefunden haben.
Ah, ich denke, dieses Stichwort ist da der Volksempfänger.
Ja, der Empfänger ist der eine Punkt. Natürlich, damit kann man sehr, sehr viel empfangen. Man kann damit auch in Anführungsstrichen den Feind hören. Der Sender ist natürlich noch wesentlich schlimmer, weil mit dem Sender kann ich auch Nachrichten an den Feind übermitteln. Und das war natürlich ein Punkt, der verhindert werden sollte. Und ein bisschen später hat man das dann reguliert und die alliierten Streitkräfte sind dann drauf gekommen und haben gesagt, okay, wir werden es auf Dauer nicht verhindern können, dann lass uns die Leute wenigstens prüfen und überprüfen, ob die das können und dann dürfen die das auch und dann geben wir denen ein bisschen Vertrauen an die Hand, dass sie das selber machen.
Gut, das hört sich jetzt so an, als wäre das quasi in Deutschland schön reglementiert, wie das in Deutschland nun mal so ist. Wie schaut es denn in Europa oder an anderen Orten in der Welt aus?
Ja, das ist recht spannend. Also in Europa ist es weitestgehend harmonisiert. Da gibt es eine CEPT-Regelung von der CEPT. Einige kennen das noch früher vom Bildschirmtext. Das war auch ein CEPT-Protokoll. Und in Europa ist das tatsächlich harmonisiert. Da sind auch die Prüfungsanforderungen überall gleich. Die Frequenzen sind weitestgehend harmonisiert. Es gibt noch Länder, wo das ein bisschen restriktiver gehandhabt wird. Indien zum Beispiel. Da habe ich mich mal schlau gemacht, weil ich in Indien funken wollte. Und da ist zum Beispiel der Betrieb aus dem Auto heraus, also der Mobilbetrieb ist da verboten. Und die Gründe sind mir vollkommen unklar. Ich weiß nicht, ob es da was mit dem Verkehr zu tun hat. Weil so oft wie die auf der Straße stehen, kann das gar nicht so schlimm sein.
Naja, in Deutschland ist es verboten, ein Handy in der Hand zu halten beim Fahren.
Ja, guter Punkt. Also das Handy, also sprich das Mobiltelefon, ist verboten, weil es natürlich auch sehr stark ablenkt. Funken ist wiederum nicht verboten, weil im Gesetz explizit das Mobiltelefon erwähnt ist. Und der Funken natürlich auch nicht ganz so stark ablenkt wie das Mobiltelefon, weil man darüber ja auch keine geschäftlichen Kontakte abwickelt.
Okay, also Amateurfunk ist nicht nur vom Namen her Amateur, sondern auch von den Gesprächsthemen, die über den Funk abgewickelt werden.
Ja, genau. Und wo wir gerade schon das Thema Amateur haben, also viele sagen dann immer, ja, Amateur, das ist ja nicht Profi. Aber Amateur hat natürlich einen ganz anderen Wortursprung. Das ist lateinisch Amator, der Liebhaber. Und das ist mehr aus Liebhaberei zu betrachten, also der Hobbyfunker.
Ja, das kommt mir quasi bekannt vor. Es gibt da ja auch noch Amateure in ganz anderen Bereichen, die dann teilweise auch als Künstler bezeichnet werden. Aber ich denke mal nicht, dass in solchen technischen Bereichen man sich als Künstler bezeichnet. Okay, das ist schon mal eine sehr gute Grundlage. Ich denke mal, auf diese Basis können wir aufbauen. Aber ich denke mal, wir sollten auch unsere Hörer nicht überfordern. Deswegen spielen wir mal einen kleinen Song. Und nach dem Song werden wir uns mal schauen, ob wir noch ein bisschen weiter über Amateurfunk referieren werden. Apropos die Songs, ich habe heute mal die Frechheit besessen und mir da zwei, drei Titel selber ausgesucht und unsere Gäste haben auch ein bisschen was mitgebracht. Wir werden uns da im Laufe des Abends noch drüber unterhalten.
Musikwünsche können auch übrigens geäußert werden im IRC-Channel. Joint alle C-Radar im hackin.net. Da könnt ihr euch auch aktiv an der Diskussion beteiligen, könnt Fragen stellen, die wir dann hier über Radio dann direkt vorlesen und den beiden Experten dann stellen.
Oh, es ist ja noch viel interessanter. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr hier anruft. Da gibt es natürlich die hoffentlich allseits bekannte Telefonnummer, die 06151
87 00 100.
Und über diese sehr coole Nummer kann man uns quasi auf einem kabelgebundenen Medium erreichen. Über Funk kann man uns nicht erreichen, aber mal schauen, was da noch wird. Aber jetzt spielen wir erstmal ein bisschen Musik.
Did you see the moon tonight? Did you know it's made of dust? Did you hear they found another way to ruin your day? Did you see the stars tonight? Did you know they're made of tears? Did you hear they found a perfect way to take away?
Texas marsh. I see you left a mark, a burn down my skin, skin, skin. I don't know where I am and where you begin. I need your discipline, I need your help. I need your discipline. You know once I start.
Und da sind wir wieder. Ja, ich habe jetzt noch zwei weitere Gäste angeheuert, die wir vors Mikro kriegen. Wen haben wir denn da?
Ja, schönen guten Abend, hier ist der Pilon. Auch mal wieder nach Jahren direkt im Studio und nicht nur per Telefon. Und dann haben wir noch den.
Und einmal Doc Steele. Guten Abend.
Das freut mich natürlich und ich gehe auch bei Doc Steele davon aus, dass er die nächsten Sendungen öfter mal da sein wird, weil ich gehört habe, er wohnt jetzt in Darmstadt.
Ja, das ist richtig. Ich bin jetzt gerade quasi frisch nach Darmstadt gezogen.
Na super, ein weiterer potenzieller Zuhörer bei Radio Darmstadt auf der 103,4. Okay, ich soll die Senderfrequenz durchsagen, deswegen, das habe ich dann gleich mal elegant eingebunden. So, das ist schön, dass ihr jetzt auch zu viert meine Fragen beantworten könnt. Ich werde euch aber vorher quasi bezeichnen, damit ihr nicht alle durcheinander quatscht. Ja, Macke, wir haben uns gerade eben doch ein bisschen über die Basics unterhalten. So nach dem Motto, es macht jeder seinen Schein und es kauft sich jeder ein bisschen Technik. Reicht das schon, Geld und Schein? Oder?
Also prinzipiell rein rechtlich reicht das. Also der entscheidende Punkt ist, man legt eine Prüfung vor der Bundesnetzagentur ab, frühermals Regulierungsbehörde, davor Bundesamt für Post und Telekommunikation, davor die Post, also sprich Bundesnetzagentur, kennen einige so von Dailan und diesen ganzen Geschichten. Amateurfunk gehört auch dazu, was die regulieren, also weil die auch für die Frequenzvergabe in Deutschland verantwortlich sind. Und bei dieser staatlichen Stelle legt man die Prüfung ab. Und dann darf man derzeit leider auch ohne praktische Prüfung sich komplett austoben.
Gut, Pylon, wie sieht's denn aus? Hast du denn die Prüfung schon abgelegt und bestanden? Und wenn ja, wann?
Ich habe die Prüfung abgelegt und zwar auch nacheinander. Es gibt einmal, das hat man glaube ich bisher noch nicht gesagt, dass es eine Einsteigerprüfung gibt, also eine kleine Prüfung und dann gibt es eine große Prüfung für alles, sage ich mal. Ich glaube, den Unterschied kann der Marke gleich mal genauer erklären. Ich habe beide Prüfungen gemacht. Die erste vor 2 Jahren, die zweite habe ich dann jetzt letztes Jahr gemacht, im November und darf jetzt natürlich auch mitfunken. Habe mir auch ein bisschen Gerätschaft geholt, so ein kleines Gerät für unterwegs, Handgerät und ist eigentlich ganz praktisch dann mal sowas in der Hosentasche zu haben quasi, um dann irgendwie ein paar Leute zu erreichen.
Ja, das mit den Handgeräten kommt mir bekannt vor, aber Ich habe doch schon auch gesehen, zum Beispiel Doc Steele trägt sowas ganz gerne zu einer roten Weste. Das scheint ja wohl auch in anderen Branchen sehr beliebt zu sein, oder?
Ja, durchaus. Also ich mache nebenbei so ein bisschen ehrenamtliche Arbeit in Hilfsorganisationen und auch da nutzen wir natürlich Funk, da allerdings in anderen Frequenzbereichen.
Okay, also der Amateurfunk ist beschränkt auf gewisse Grenzbereiche und da gab es jetzt eben schon diese Aussage mit der große Schein und der kleine Schein. Also Macke, was hat das denn da mit zu tun? Was gibt's denn da für Unterschiede?
Also die Unterschiede sind relativ einfach und relativ schnell erklärt. Es gibt derzeit in Deutschland 2 Lizenzklassen. Mit der einen Lizenzklasse darf ich im Prinzip alle Frequenzen für den Amateurfunk nutzen, die dafür freigegeben sind und bis zur maximal zulässigen Sendeleistung, das sind derzeit auf den Top-Bändern bis zu 750 Watt Sendeausgangsleistung. Hört sich sehr viel an, ist auch sehr viel und mit der kleinen Lizenzklasse darf ich in einigen Bändern maximal 100 Watt Sendeleistung. Und das sind auch nicht alle Bänder bei, so einige Top-Kurzwellenbänder fehlen da leider, wie zum Beispiel 20 Meter oder 40 Meter, wo quasi fast jeden Tag Verbindungen, also interkontinentale Verbindungen, zum Beispiel von hier in die USA möglich sind.
Ah, die USA, das ist ja noch ein gutes Stichwort. Also das kann ich schon mal verraten, unser Außenreporter sitzt in den USA. Ja, und also quasi, ich kann also mit meinem, mit dem kleinen Schein schon fast, also komplett rund um die Welt?
Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe Möglichkeiten, über die Kurzwelle Verbindungen zu machen. Auch mit dem kleinen Schein sind einige Kurzwellenverbindungen bei. Das ist auch ein bisschen abhängig vom Zustand der Atmosphäre. Es ist als Beispiel das 10-Meter-Band dabei. Über das 10-Meter-Band kann man in, ich vermute jetzt so 5 bis 6 Jahren, da haben wir wieder ein Sonnenfleckenmaximum, auch problemlos Verbindungen Südafrika, Amerika, Neuseeland, überhaupt kein Problem. Momentan im Sonnenfleckenminimum ist das in diesen Bändern eher sehr, sehr schwer möglich und kommt da auch sehr, sehr selten vor.
Okay, aber was ist denn so der, naja, grob eingeschätzte Radius, der in normalen Umständen, jetzt sagen wir mal ohne perfekte Witterung, denn mit dem kleinen Schein, also mit dem Einsteiger-Lizenz-Geschichte denn möglich ist?
Also das ist schwer zu sagen. Also man kann natürlich, das hängt ein bisschen vom Gerät ab, mit so einem einfachen Handgerät kann es sich im schlimmsten Fall innerhalb des Wohnzimmers bewegen. Das haben wir auch schon gehabt, dass es einfach nicht über die Wände hinausgeht, weil die Sendeleistung viel zu gering war und die Akkus waren leer. Man kann mit einem Kurzwellenfunkgerät weltweit, also einmal rum kommunizieren. Das hängt nicht wirklich von der Lizenzklasse ab, aber es macht die Sache mit der großen Lizenz wesentlich einfacher. Und man kann mit über diverse Relaisfunkstellen, die also den eigenen Ruf dann nochmal verstärken, meistens an exponierten Standorten sitzen und den Ruf nochmal aussenden. Da gibt es Möglichkeiten, diese sogenannten Repeater oder Relaisfunkstellen über das Internet, über Voice-over-IP miteinander zu verbinden. Und so kann man auch mit einem kleinen Handfunkgerät, während man zum Beispiel hier durch Darmstadt, durch die Stadt läuft, ein Gespräch mit irgendjemandem in, sagen wir mal, Honolulu führen oder von mir aus in Chicago. Ich hatte selber den Fall, als ich in, Kansas City war das. Da bin ich über die Straße gelaufen und auf einmal quäkte mein Funkgerät. Mit einem deutschen Akzent hat mich jemand gerufen und dann habe ich so auf das Rufzeichen gehört. Und dann war das ein befreundeter Funkamateur aus Köln, der mich gerufen hat, obwohl ich da mitten in Kansas City unterwegs war.
Okay, und was sagt denn so der andere Kreis da, VT? Was waren deine Reichweiten, die du so im normalen Alltag schaffst? so die normalen Strecken, so wie schon erwähnt, mit dem Handgerät oder sagen wir mal mit der Anlage, die du meistens verwendest?
Ja, da wäre dann meistens verwenden, würde ich sagen, das Gerät, was ich in meinem alten Auto noch eingebaut habe. Im Moment ist keins drin. Es wäre dann einfach auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg von der Arbeit wieder nach Hause. Indirekt könnte man sagen, was erwischt man? Es geht nur grob durchs Tal, sagen wir mal 50 Kilometer als Reichweite. Gibt es noch die Möglichkeit, wie das auch ein Radiosender macht, indem man den Sender, den man verwendet, noch irgendwo auf einen Hügel stellt, über Umsetzer, sogenannte Relais zu arbeiten. Dann ist natürlich von einmal die Strecke zu dem Relais, ist das, was man selber schaffen muss. Und man hat zusätzlich immer noch mal die Strecke, die dann das Relais rundum noch mal abstrahlt. Also, ja, was können es dann sein? 200 Kilometer, 300, 400 mal ebenso, ohne großen Aufwand.
Das hört sich schon mal sehr elegant an, um mal eben soziale Kontakte zu schaffen.
Ja, schon soziale Kontakte zu schaffen, aufzuwärmen. Ab und zu hört man da mal wieder ein paar Bekannte. Uns kommt dann irgendwie zu komischen Treffen, dass auf einmal Leute aus ganz anderen Ecken von Deutschland so an einem Abend irgendwie in Reichweite sind und dennoch, und dann fährt man halt zu denen mal hin. Alles schon vorgekommen, aber das sind so halt die Kontakte, die man so gewöhnlich mal macht. Abends eben dann nicht auf Kurzwelle, sondern sozusagen auf UKW. Ist einfach ein anderes Band und läuft auch dann alles ein bisschen anders ab, auch die sogenannte Betriebstechnik.
Ja, aber also das mit diesen unterschiedlichen Bändern und Techniken und so weiter, das werden wir dann nachher nochmal genau erklären. Was jetzt erst nochmal ein bisschen interessanter wäre, wäre so ein bisschen diese soziale Komponente. Ich meine, ihr kennt euch alle untereinander hauptsächlich über den Amateurfunk oder habt ihr euch erst über was anderes kennengelernt und habt ihr euch dann gegenseitig in den Amateurfunk reingesteigert. Pylon, wie war das denn bei dir?
Macke war schuld. Nein, nicht ganz. Also nicht nur Macke, also Amateurfunk habe ich schon seit Jahren fasziniert. Ich glaube, ich habe davon noch vor dem ersten Kongress, den ich besucht habe, das war 99, also Chaos Communication Kongress. Da gab es dann auch immer wieder so Funker-Treffen. Und das hat mich doch schon irgendwie fasziniert, das Ganze. Es hat halt nur etliche Jahre gedauert, bis ich endlich die Lizenz gemacht habe. Aber im Grunde kann man sagen, durch den CCC kennen wir uns sowieso und dass wir jetzt auch sehr viele Leute im CCC halt zum Amateurfunk dazugeholt haben, darüber auch Leute reinkriegen, beziehungsweise auch teilweise andersrum, dass Leute, die Amateurfunk machen, auf einmal den CCC interessant finden und auch darüber zu uns dann auch kommen. Ja, es vermischt sich sehr stark, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ist es quasi ein offline-soziales Netzwerk.
Na, offline ist es ja nicht. Wir sind ja irgendwie in der Luft, im Äther.
Okay, es hat quasi nichts mit dem Internet zu tun, aber die Idee dahinter ist schon eine ähnliche.
Im Grunde ja. Also es ist natürlich räumlich beschränkt dadurch, halt wie weit du mit deinem Funkgerät kommst. Du kannst jetzt nicht irgendwie alle gleichzeitig dann erreichen, vor allen Dingen, wenn wir jetzt über die Republik verteilt sind. Aber kommt natürlich auf die Gerätschaft an, wie wir gerade schon gesagt hatten, kommt aufs Band auch an. Es klappt dann ganz gut, dass man halt doch irgendwie ganz gut Leute erreichen kann. Ab und zu hat man dann auch irgendwelche Überreichweiten, so spontane Sachen halt generell. Ist nicht immer so der Fall. Macke sagte ja gerade schon was von Sonnenflecken. Das hilft immer manchmal ganz gut, dass man dann auch irgendwie 200, 300 Kilometer ohne Probleme überbrücken kann, um so halt auch so ein bisschen seine sozialen Kontakte in direkter Sprache dann auch zu pflegen.
Wie viel technische Kenntnis brauche ich denn, um so ein ganz banales Straßengespräch zu führen?
Also auf der Straße ist das relativ einfach. Da sollte man ungefähr wissen, wie man die Muskeln bewegt. Spaß beiseite. Also um ein einfaches Gespräch über Amateurfunk zu führen, also sprich die Lizenz zu erreichen oder die Lizenzprüfung zu machen, sollte man auf jeden Fall in der Lage sein zu wissen, wenn man einen Lichtschalter einschaltet, warum das Licht angeht, so ganz grob und was dann noch so für Nebeneffekte passieren können. Aber das ist alles wesentlich heißer gekocht oder es wird heißer gekocht, als es wirklich ist. Es werden Kurse angeboten, wo auch das Wissen vermittelt wird. Technik ist für viele immer ein Riesenbatzen und die sagen, oh, um Gottes Willen, ich werde die Technik nicht schaffen. Und das sind dann meistens die Leute, die mit 100% aus der Technikprüfung rauskommen und bei Gesetzeskunde durchgefallen sind. Also es gibt drei Prüfungsbereiche, in denen man geprüft wird. Also ich kann es nicht oft genug erwähnen, staatliche Prüfung hat einen großen Vorteil. Es gibt die Fragen vorher, man kann sich alles vorher angucken, selbst die Antworten. Und man hat einmal den Bereich Technik, haben wir jetzt ja schon relativ oft erwähnt. Da wird halt geprüft, warum ist das so? Kann ich den Sender wirklich bauen? Das will man einfach wissen. Dann gibt es den Bereich Betriebstechnik oder Betriebskunde. Und da geht es dann darum, Abkürzungen international genormtes Alphabet, wie Alpha, Bravo, Charlie und so weiter, ist liebevoll NATO-Alphabet genannt. Und wie man sich halt verhält, was man sagt, was man nicht sagt. Es gibt so ungeschriebene Gesetze, wie dass man nicht über Politik spricht. Das würde nicht funktionieren über die Ländergrenzen. Es gibt ja auch noch Länder, die andere Regierungsformen haben als wir in Deutschland.
Und Religion halt.
Und Religion ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und als letzten Punkt gibt es dann halt die Gesetzestechnik oder Gesetzesteil, Gesetzeskunde, damit man einfach weiß, was darf ich nicht. Damit man auch wirklich nachweist, ja, ich habe das alles gelesen, ich habe das alles verstanden und weiß, dass ich nicht einfach zum Beispiel den Polizeifunk abhören darf.
Okay, also sagen wir es mal so, also worauf ich eigentlich eher hinaus wollte, war so die technische Basis. Also ich muss kein Physikstudent sein, um zu verstehen, wie man als Amateurfunker dieses Gerät bedient.
Nein, du musst also kein Physikstudent sein. Es gibt auch durchaus Schüler, die wir ausgebildet haben. Ich glaube, das jüngste war 16. Die waren natürlich noch keine Physikstudenten. Die waren auch nicht zwingend in den naturwissenschaftlichen Fächern sonderlich gut. Das kann man alles lernen. Das ist, wie gesagt, halt erlernbar. Und man, so ein bisschen Vorbildung tut natürlich nicht weh. Das im Gegenteil, verkürzt die Lernzeit ein bisschen. Aber Leute, die in der Lage sind, einen Staubsauger zu bedienen und einen Lichtschalter einzuschalten, denen kann man das beibringen.
Engagement reicht. Man muss quasi den Ehrgeiz haben, da mitzuspielen.
Ganz genau. Also das ist der wichtigste Faktor überhaupt, wenn man dann sagt, ja, ich will das unbedingt machen, Völkerverständigung liegt mir am Herzen und ich möchte experimentieren, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ein Punkt, den ich vielleicht noch vergessen habe, auch aus aktuellem Anlass, ist der Bereich Notfunk. Der ist auch gesetzlich verankert. Amateurfunk hat übrigens ein eigenes Gesetz, das Amateurfunkgesetz. Seit 97 geändert und ich glaube fast so alt wie die Bundesrepublik, der Vorgänger des Gesetzes. Da ist also Unterstützung in Not- und Katastrophenfällen, also sprich inzwischen sagt man ja Großschadenslagen, ist auch im Gesetz verankert und die Funkamateure stellen dann in diesen Bereichen auch entsprechende Krisenkommunikationsmittel zur Verfügung, weil alle anderen Netze in der Regel überlastet sind. Aktueller Anlass deswegen, weil heute ja in Mittelhessen das komplette Telefonnetz ausgefallen ist, von Kassel bis, ich glaube, Gießen. Und man da ja alles Mögliche vermutet hat und dementsprechend gab es da entsprechend auch Funkamateure, die da ein bisschen unterstützt haben. Also ich weiß nicht genau, wo das war. Kassel ist ja Nordhessen, also ich weiß nicht, bis wohin das genau war. Ich habe die Städtenamen jetzt nicht genau im Kopf, aber da kann mir der Kollege sicher weiterhelfen.
Ich denke, das können wir uns eigentlich auch sparen. Was mich eigentlich noch mehr interessiert hätte, waren so Sachen, wie man quasi, also Ihr sagt, ihr seid über den CCC dazugekommen, weil ihr euch da untereinander gesehen habt und euch da gegenseitig quasi angesteckt habt. Was macht man denn so, wenn man sich schon über was anderes kennt und dann, wie zeigt man sich denn gegenseitig, dass es interessant ist? Was ist denn so ein eindeutiges Indiz? Ah, das möchte ich unbedingt mal mir mal anschauen, das möchte ich sehen.
Also ich hole da gerne ein bisschen länger auf, du darfst mich gleich gerne wieder einfangen. Man sieht sich auf CCC-Veranstaltungen, da laufen Leute mit Funkgeräten rum. Da sagen wir, huch, du hast ja ein Funkgerät dran. Ja, ich bin Funker. Aha, CB-Funk. Und dann wirft man sich einen verabscheuenden Blick zu und sagt, nein, das ist kein CB-Funk, wir machen Amateurfunk. Also Unterschied ist, CB-Funk kann jeder in Laden gehen, sich das Gerät kaufen, bei Amateurfunk halt, wie gesagt, diese Prüfung. Und dann tauscht man ganz schnell die Rufzeichen aus. Meins zum Beispiel ist DK7MS. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit Tauti unterhalten würde, dann würde er sein Rufzeichen sagen.
DO1GVT.
Und dann hätte man entsprechend schon mal die erste Basis geschaffen. Man hat sich vorgestellt, das sind weltweit einheitliche Rufzeichen. Und so kommen immer mehr Leute zusammen. Und dann überlegt man sich irgendwann so, Mensch, da könnten wir noch mal gemeinsam was machen und ein bisschen was auf die Beine stellen. Und so hat sich das prinzipiell gefunden.
Ja, das war jetzt eigentlich gar nicht so weit ausgeholt. Das war eigentlich schon ein ziemlich genaues Indiz, worauf ich raus wollte, dass einfach die Leute mit dem Funkgerät durch die Gegend rennen und man da guckt und sagt, hey, was hast du da für ein Spielzeug? Ich will auch mal.
Ja, genau. Das ist aber der Moment, wo ich jetzt aushole. Nee, das ist einfach, warum wir das im Bereich des CCCs gemacht haben. Der CCC ist größtenteils noch relativ jung. Es sind auch relativ viele junge Leute vertreten. ich weiß nicht, ob ich mich noch als jung bezeichnen darf, aber danke. Im Amateurfunkbereich ist es so, dass das Durchschnittsalter leider sehr hoch ist. Also es hat, bevor es Mobiltelefone gab und das Internet so weite Verbreitung fand, haben es wesentlich mehr Leute gemacht. Und da hat es einfach mehr Charme, da war es dann so in Anführungsstrichen die Elite, die konnten kommunizieren, wenn nichts mehr ging, bei denen ging alles oder gar nichts. Und ich glaube, der Altersschnitt liegt, ich müsste jetzt lügen, so ich schätze mal knapp um die 60 irgendwo. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig, wenn wir jetzt junge Leute, gerade so im Bereich 16, 17, irgendwo zu einem Ortsverein schicken, also vor Ort irgendwo, die treffen sich meist in der Kneipe, dann sitzen da ein paar ältere Herren, trinken ihr Bier und sagen die, ach, du willst funken? Ja, dann kannst du dich erstmal mit zu mir ans Gerät setzen und dann kannst du dir erstmal Morsezeichen anhören. So 2 Jahre und dann erkläre ich dir, wie es geht. Das kann natürlich nicht Ziel und Zweck der ganzen Übung sein. Und da haben wir uns überlegt, tja, so Ortsvereine, das ist eine schöne Geschichte. Wir wohnen aber alle so weit auseinander. Wir bräuchten eigentlich einen Ortsverein, der viel größer ist. Also quasi sowas wie ein Länderverein. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das ist auch relativ gut angekommen. Also wie gesagt, vor 5 Jahren haben wir das gegründet und sind jetzt bei knapp über 70 Mitgliedern in Deutschland. Ja, obwohl ich müsste sagen, in 4 Ländern. Wir haben momentan Mitglied in Finnland sitzen, in Polen, in England, Schweiz, auch 5 Länder schon, Schweiz und Deutschland.
Also Ortsgruppe heißt dann nicht, dass man sich auch zwingend erreichen muss mit seiner Antenne. Also man hat ja eben das von VT gehört, dass er sagt, okay, er schafft so 200 Kilometer. Also quasi 200 Kilometer wär keine Grenze für eine Ortsgruppe.
Ja, das ist nicht wirklich eine Grenze, aber wir haben bei 70 Leuten haben wir natürlich auch wie in jedem Verein ein paar inaktive Leute dabei, die nicht die ganze Zeit nur am Funken sind oder total funkverrückt sind, den ganzen Tag nur auf irgendwelche Berge klettern, Antennen ausprobieren, sondern auch Leute, die dann einfach mal gemütlich zu Hause im Kämmerchen sitzen und ein bisschen an ihrem Bier schlürfen. Und so diese normalen Ortsgruppen sind immer so an einen Bereich ja, gebunden. Die treffen sich dann da und machen zusammen irgendwelche Aktionen. Und das ist auch ganz gut so. Man hat die Leute vor Ort. Wie in jedem Verein hat man da einen Schlosser, man hat einen Bäcker, man hat einen Metzger. Es ist so ziemlich alles vertreten. Und man hat so diesen Pool an Wissen, auf den man zurückgreifen kann. Und in, ich sag mal ganz frech, in unserer Generation müssen wir ja nicht nur flexibel, sondern wir müssen auch mobil sein. Und deswegen haben wir das halt ein bisschen verteilter, aber die gleiche Wissensbasis und das gleiche Ziel. Nur, dass wir halt die Leute ein bisschen weiter gestreut haben. Also quasi, wie sagt man, bombensicher gemacht.
Naja, außerdem Wissensbasis, ich meine, Know-how lässt sich ja dann auch über andere Medien austauschen.
Das ja, natürlich. Also das, was die älteren Herren dann abends in ihrer Kneipe machen mit ihrem Bierchen, das machen wir dann nicht nur einmal im Monat oder zweimal im Monat, sondern das machen wir fast täglich. Natürlich im IRC. Und da gibt es einige Channels, wo man dann nochmal Backlog liest und in anderen Channels rauscht das dann nur noch durch, wo es dann wirklich schwierig wird. Aber wir haben natürlich auch Mailinglisten, wo wir einfach über etwas modernere Medien kommunizieren. Aber das Funken steht natürlich immer noch im Vordergrund. Also es gibt auch diverse Runden, wo man dann über Funk Kontakt hält.
Ich meine, wenn ich da mal eingreifen darf, also es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie nur alle Jubeljahre mal sehen. Es ist echt so wie in normalen Ortsverein halt auch, dass man sich doch, ich muss sagen, recht häufig sieht. Also wenn ich das zurückbelege, ich glaube, den Marc habe ich erst vor einem Monat das letzte Mal gesehen. Von daher, das ist kein Unterschied. Also wir haben sehr viele CCC-Veranstaltungen, da sind wir halt auch irgendwie zugegen, dann trifft sich noch zwischendurch irgendwie privat oder wir machen tatsächlich auch mal irgendwie nur ein reines Funker-Event. Das ist einiges, was wir da so zusammentragen können. Ich meine, die meisten sehe ich hier so, ja, fast schon einmal im Monat. Wenn es hochkommt, vielleicht mal 2 oder 3 Monate dazwischen, aber in der Regel sehen wir es sehr häufig.
Ja, wir haben natürlich auch noch eigene Veranstaltungen und auf den eigenen Veranstaltungen, wie zum Beispiel internationale Wettbewerbe, die wir bestreiten, treffen wir uns auch. Also wir haben es mal ganz grob hochgerechnet. Wir sehen uns jetzt, oder ein großer Teil sieht sich so alle 2 Monate.
Also ich sehe momentan die Leute aus dem Ortsverband teilweise öfter als meine Eltern.
Ja, das ist bei mir schon eine geraume Zeit so.
Das kann ich nur zustimmen.
Okay.
Man spricht sich auch öfters irgendwie als mit den Eltern.
Also richtig. Ja gut, ihr habt ja auch quasi ein Thema, über das ihr diskutiert.
Ja, die Eltern haben auch kein Funkgerät.
Noch nicht.
Ja, sind fasziniert, ist das lustig.
Also bei der Aussage wäre ich vorsichtig, wir haben mindestens ein Mitglied, wo die gesamte Familie lizenziert ist.
Oh ja.
Und da wird das schwierig, also der funkt tatsächlich auch mit seinen Eltern.
Ja, es gibt auch Leute, die chatten über ICQ, hey, das Frühstück ist fertig oder das Essen ist fertig. Aber bleiben wir mal so beim CCC und bei der Idee dahinter. Also quasi, ihr habt euch gesagt, okay, wir brauchen eine Ortsgruppe und diese Ortsgruppe heißt dann wie?
Also die Ortsgruppe heißt Delta 23, das ist der Name oder der Distriktsortskenner im Deutschen Amateurradioclub. Und der Name, den wir uns gegeben haben, waren dann Freunde des CCCs, um einfach die Verbundenheit und die Zugehörigkeit zum Chaos Computer Club so ein bisschen zu unterstreichen. Weil das Thema gibt es im Chaos Computer Club schon sehr, sehr lange. VAU Holland war ja damals lizenziert, eben damit er diese Geräte besitzen konnte. Und seitdem war das immer so ein bisschen was nebenher lief. Und in aktueller Zeit hat man das halt ein bisschen angepasst.
Nochmal zurück zu diesem Delta 23. Ist das quasi möglich, dass man sich das selbst gibt? Oder habt ihr das einfach zum passenden Zeitpunkt gesetzt, dass das automatisch die 23 war?
Nee, wir haben da schon recht lange für gesucht. Also was heißt recht lange? Das hat, ich glaube, satte 20 Minuten gedauert. Es gibt der Deutsche Amateurradioclub ist in verschiedene Distrikte aufgeteilt und der Distrikt D steht halt für Berlin und ehemals war D23, ich glaube, Berlin-Mitte und dieser OV ist einfach durch das hohe Alter der Mitglieder irgendwann aufgelöst worden, also aufgrund natürlicher Selektion. Und ein paar Jahre später haben wir uns dann auf dem Camp 2003 in Alt-Landsberg überlegt, so Mensch, wir bräuchten eigentlich eine 42 oder eine 23. Haben geguckt, in Berlin ist die 23 frei, haben den Distriktsvorsitzenden angerufen, haben gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Wir wollen da so einen Ortsverein gründen, überregional, Verbundenheit zum Chaos Computer Club. Unterstützt du uns und wir brauchen die 23. Der hat ja gesagt und ich glaube, zwei Tage später waren wir mit dem Thema durch.
Okay, das hört sich schon mal relativ cool an und Atlansberg ist auch noch so ein Event, wo man sich quasi noch dran erinnert. Also ist jetzt die Ortsgruppe noch nicht ganz so alt, aber Moment, Mathe schlecht, Religion sehr gut. Hey, also erstmal dicken Applaus, ihr habt ja euer Fünfjähriges gefeiert.
Ja genau, also im August war es das Fünfjährige, wir haben auf der ICMP auch alle nochmal schön mit dem Sekt angestoßen. Weil es war fünfjähriges Jubiläum genau im August, ich glaube am 13., 16. Müsste ich jetzt auch bei uns auf der Webseite nachgucken. Können ja auch gerne auch die Hörer machen, www.chaoswelle.de. Gerade nachschlagen, da steht ja auch, wann wir uns gegründet haben.
Okay, und hast du so eine ungefähre Schätzung, wie viel Mitglieder ihr in der Chaoswelle so... Also mit der Zeit zugenommen habt? Ich meine, von 0 auf 70, war das irgendwie linear oder exponentiell?
Also
oder?
Es war fast linear. Wir haben angefangen mit, ich glaube, 13 oder 16 Mitgliedern. Ganz grob davon 7 Leute, die früher schon mal Mitglied im DRC waren, unter anderem mir. Und dann schlagartig durch diese neue Idee des verteilten Ortsvereins oder des ortsunabhängigen Ortsvereins wieder eingetreten sind. Und dann ging das kontinuierlich nach oben. Dann haben wir nochmal zwischendurch ein bisschen Leute dazugebracht und haben natürlich auch einen entsprechenden Altersdurchschnitt jetzt, dass wir bei 31 Jahren sind. Und so sind wir dann jetzt nach den 5 Jahren auf 70 Mitglieder gekommen. Und wir hoffen natürlich, dass es noch ein bisschen mehr wird. Wir tun hier unser Bestes, wir bilden aus und hoffen, dass wir immer noch Leute ein bisschen dafür begeistern können, auch so für die Technik dahinter.
Ja, ausbilden ist, glaube ich, auch noch so ein Stichwort. Ich meine, die Ortsgruppe ist dann auch quasi so ein Fänger für Neue und dann auch habt ihr dann Tutoren oder Lehrende oder wie hat das einen Titel oder wie ist das aufgebaut?
Ja, Großmeister ist ein bisschen weit nach oben gegriffen. Nee, wir bilden aus insofern, dass wir natürlich Lehrbriefe verschicken. Momentan macht Kräger aktuell einen Kurs, der heute losgeht, respektive den haben wir um eine Woche nach hinten geschoben, weil wir auch noch die Sendung hier haben und da am Wochenende auch noch eine Veranstaltung ist, wo wir noch mit relativ vielen Leuten sprechen müssen. Und da machen wir einen sogenannten Fernkurs, da werden dann so Lehrbriefe verschickt. Wir stehen im IRC für Fragen bereit und für die ganz, ganz hoffnungslosen Fälle haben wir natürlich auch noch Telefon und diverse andere Kommunikationsmittel. Zu dem Zeitpunkt ist Funken leider noch nicht möglich, weil die dürfen ja nur hören. Das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt, Amateurfunk hören darf jeder. Also das ist nicht irgendwie, dafür brauchen wir keine Lizenz. Da kann auch jeder seine Geräte ja, verändern, geht halt schlecht. Aber wer einen Scanner hat, die darf man inzwischen besitzen. Amateurfunk darf jeder abhören, nur senden halt nicht.
Ah, und das erklärt sich dann auch langsam diese gesetztechnische Idee dahinter, dass man halt sich da gegenseitig nicht beschimpfen darf oder irgendwelche rechtsradikalen Äußerungen macht, weil es darf halt jeder zuhören und das wäre dann quasi dann... Und senden ist ja anonym, oder?
Nee, senden ist auf gar keinen Fall anonym. Jeder kriegt ein Rufzeichen. Wie gesagt, der Lars, der hat da ein eigenes Rufzeichen. Ich habe da ein eigenes Rufzeichen, das kriegt man zugewiesen von der Bundesnetzagentur und darüber ist man natürlich auch identifizierbar, was auch wichtig ist für den Fall, dass man zum Beispiel beim militärischen Funk Störungen verursacht, dass die Regulierungsbehörde weiß, an wen sich wenden muss.
Ah, also ist immer eindeutig zu hören, wer denn da jetzt gerade was verzapft hat.
Also so sollte es sein. Ist natürlich in den Runden manchmal ein bisschen anders. Also das Gesetz sagt, am Anfang und am Ende und alle 10 Minuten bei einer Amateurfunkverbindung muss das Rufzeichen genannt werden. Das können dann auf den ausgedehnten Relaisrunden auch schon mal 12 Minuten werden.
Und ein normales Amateurfunkgespräch ist immer Peer-to-Peer oder ist das eigentlich auch Gruppengespräche möglich oder ähnliches?
Also das ist im Gegensatz zum Mobiltelefon ist es nicht immer nur Peer-to-Peer. Es kann Peer-to-Peer sein, aber es wird ja an alle ausgesendet. Alle können es hören. Das Interessante ist, dass halt kein Provider dazwischen ist. Es geht einfach an alle und jeder kann antworten. Man kann auch in Gruppen sprechen, nur nicht gleichzeitig. Und man hat halt nicht, wie jetzt zum Beispiel beim Mobilfunk, irgendeinen Provider dazwischen, wie beim Internet. Da stellen die Funkamateure alles selbst, wenn diese Technik fehlt.
Ja, dann quasi.